In dieser Episode.
Mykotoxine sind Schimmelpilzgifte. Es geht also hier nicht in erster Linie um den Schimmelpilz selbst, der eigentlich jetzt ein Lebensmittelsicherheitsproblem darstellt, sondern um jene Substanzen, die von den Schimmelpilzen gebildet werden.
Das heißt, wie viel von dem toxischen Gift sozusagen schafft es dann auch in unsere Lebensmittel.
Was bedeutet das für uns gesundheitlich? Für einen Menschen ist in Europa dieses Problem sehr gut geregelt und sehr gut unter Kontrolle. Also man braucht sich als europäischer Konsument, Konsumentin keine Sorgen machen.
Wie siehst du jetzt aus wissenschaftlicher Sicht? Ist Pflanzenschutzmittelrückstand schlimmer wie Mykotoxin oder nicht?
Wir haben im Prinzip bei Mykotoxinen eine Substanz, die ist viel giftiger, die darf aber in höheren Konzentrationen vorkommen. Pestizide sind viel weniger giftig und die dürfen in viel geringeren Konzentrationen vorkommen.
Was uns natürlich auch als Konsumenten immer voll interessiert, Schimmelpilzgifte in unseren Kühlschränken und Lagerräumen und so weiter. Hat das jetzt Auswirkungen auf alles, was im Kühlschrank ist? Muss ich den Kühlschrank eigentlich desinfizieren oder bleibt das dort drinnen?
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maria Fanninger und ich bin voll froh, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das sehr oft im Verborgenen wirkt, nämlich was uns eigentlich interessieren soll, Mykotoxine. Und Mykotoxine, für was steht das? Nämlich für Schimmelpilzgifte und von daher ist das einfach einmal eine spannende Geschichte, da hinzuschauen, wo in unseren Lebensmitteln das drin sein kann und welche Wirkung das eigentlich hat. Und dazu habe ich mir jetzt eingeladen, Rudolf Kriska. Und er ist BOKU-Universitätsprofessor und einer der anerkanntesten Wissenschaftler in dem Bereich Lebensmittelsicherheit. Ich bin ja immer wieder beeindruckt, wie viele Wissenschaftler wir in Österreich haben, die wirklich die Speerspitze ausmachen weltweit. Du bist einer davon und darum freue ich mich voll, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Mykotoxine, was ist das jetzt genau, Schimmelpilzgift?
Ja, liebe Maria, du hast das eigentlich vollkommen richtig gesagt, nämlich Mykotoxine sind Schimmelpilzgifte. Es geht also hier nicht in erster Linie um den Schimmelpilz selbst, der eigentlich jetzt ein Lebensmittelsicherheitsproblem darstellt, sondern um jene Substanzen, die von den Schimmelpilzen gebildet werden. Und die sind giftige Substanzen in der Regel, eben genannt Mykotoxine, weil es ein komplizierter Name ist. Das sollte man vielleicht auch erwähnen, das kommt aus dem griechischen Wort Mykes für Pilz und Toxicum, lateinisch für Gift, also ein Pilzgift. Wobei Schimmelpilze sind ja anders als der Pilz, den man sonst kennt, also von wegen, die man halt im Wald sammelt. Das sind filamentöse Pilze, das sind fadenförmige Strukturen, die im Prinzip keinen sichtbaren Fruchtkörper haben. Also von diesen Schimmelpilzen reden wir, von dieser Pilzgattung, und die produzieren, wenn sie insbesondere unter Stress sind oder wenn sie auch entsprechende Nährmedien zur Verfügung haben, wie zum Beispiel Zucker, können die dann wechseln auf einen anderen Stoffwechsel, auf den sogenannten sekundären Stoffwechsel, und dann Giftpfeile abschießen auf eine Pflanze, um die zu schwächen, um dann aus der Pflanze wieder Nährstoffe zu gewinnen. Das Blöde an der ganzen Sache ist, dass das nicht nur für die Pflanze schlecht ist, sondern auch für Mensch und Tier, weil ja dann letztlich auch dann Feldfrüchte irgendwann einmal auf unseren Teller landen.
Das ist spannend natürlich, was landet dann wirklich auf unseren Teller. Ich kann mich noch erinnern, auf Rockenfelder habe ich das ab und an gesehen, dass ich so ein Mutterkorn zum Beispiel entdeckt habe. Ja. Das ist ein schwarzes Korn, ein mutiertes, das ja höchst giftiger ist.
Ja, also Mutterkorn und die Mutterkorn ist der Pilz und die Alkaloide oder Ergotalkaloide sind eben dann die Schimmelpilzgifte. Es gibt ja 300 verschiedene Schimmelpilzgifte, die wir erkennen. diese Mutterkorngifte, die sind am längsten bekannt. Die gehen schon zurück aufs Mittelalter. Also im 14. Jahrhundert hat man da Hexen verbrannt deswegen, weil man nämlich, nachdem man Roggenbrot verzehrt hat, haben einige Halluzinationen gehabt. Es ist zu unheimlichen Einschränkungen in der Durchblutung gekommen, was oft sogar zum Abfallen von Gliedmaßen geführt hat. Und man hat dann einen Schuldigen gesucht. Das waren die Hexen, die hat man einfach am Scheiterhaufen verbrannt. Man ist aber dann draufgekommen, das hat auch nichts geholfen. Und dann hat man 100 Jahre später, haben dann französische Ärzte schon einen ersten Zusammenhang entdeckt zwischen eben dem Roggen, dem Verschimmelten und eben dieser Krankheiten. Und dank der modernen Wissenschaft wissen wir, dass es eben nicht diese Hexen waren und das auch nicht diese, auch nicht der Pilz selbst, sondern eben diese Ergotalkaloide oder Mutterkornalkaloide, die eben zu den Schimmelpilzen gehören und die eben dann zu allen möglichen, insbesondere Halluzinationen bei Menschen führen kann und eben zu entsprechenden Beeinträchtigungen im Blutfluss. Also das heißt, ein Riesenthema, was es vor allem damals gegeben hat. Ergotalkaloide kann man aber durch Sortieren aussortieren. Also das heißt, man kann durch entsprechenden Siebmaßnahmen kann man diese raussortieren, diese Mutterkornpilze. Bei anderen ist es ein bisschen komplizierter. Also insbesondere Fusarium, was wir am Feld haben, das ist der wichtigste Pilz in Österreich. Den kann man eben nicht so leicht herwerden, indem man da einfach sagt, okay, das sortiert man raus, sondern da muss man eben entsprechende Maßnahmen schon am Feld machen, um die zu reduzieren.
Das heißt, wie viel von dem toxischen Gift sozusagen, schafft es dann auch in unsere Lebensmittel? Oder wird das, weil du jetzt sagst, nicht zur Gänze aussortiert, wir haben es bei der Getreide-Recherche, kann man sich das anschauen über Sensoren und so weiter, wird das eigentlich schon gemacht und dem, das gelingt eigentlich auch ganz gut. Aber trotzdem, das eine oder andere bleibt dann sozusagen im Müll drinnen. Was macht das mit uns oder was für ihre Grenzwerte gibt es da? Oder schafft es überhaupt irgendwas da rein?
Ja, genau. Also ich schaffe auf jeden Fall was rein. Im Grunde genommen, also wir arbeiten auch mit Spaghetti-Produzenten zusammen, etwa zum Beispiel Barilla, die eben natürlich da entsprechende Maßnahmen setzen. Da gehört eben auch das Sieben dazu. Da gehört auch natürlich, wenn die Schale entfernt ist, können die Mykotoxine reduziert werden. Man muss sich vorstellen, egal welches Getreideort, man hat in der Regel auf der Außenschale einen höheren Mykotoxingehalt als innen, logischerweise, weil der Pilz von außen kommt. Die ganze Sache wird dann noch komplexer, wenn zum Beispiel Insekten, zum Beispiel der Maiszünsler, wenn der sozusagen sich hineinfrisst in einen Maiskolben, der tragt quasi als Rucksack, tragt er den Pilz hinein in den Maiskolben und kann dann natürlich den ganzen Maiskolben entsprechend kontaminieren, also eben verunreinigen mit dem Gift. Das heißt, es schafft eben sehr viel von den Mykotoxinen, die schon am Feld gebildet werden können, dann auch bei uns am Teller landen. Wird natürlich dann auch weiter reduziert, wenn ich Spaghetti koche, dann landet sehr viel von den Schimmelpilzgift dann im Waschwasser. Das hat dann die Diskussion, was mache ich mit dem Waschwasser? Das Waschwasser wird eigentlich, das Kochwasser wird eigentlich normalerweise oft sogar noch drüber geleert, wenn man den Gifteintrag entsprechend reduzieren will, ist am gescheitsten, wenn man das Kochwasser überhaupt wegleert. Und dann, ja, für den Menschen ist es in Europa, um auf die Frage zu kommen, was bedeutet das für uns gesundheitlich, für den Menschen ist in Europa dieses Problem sehr gut geregelt und sehr gut unter Kontrolle. Also man braucht sich als europäischer Konsument, Konsumentin keine Sorgen machen, weil die Produkte, die eben etwa in einem Supermarkt angeboten sind, entsprechend kontrolliert sind. Aber man muss dazu sagen, auch nur deshalb, weil man eben auch entsprechende Maßnahmen gesetzt hat. Kinder sind allerdings am meisten davon betroffen, weil bei Toxizität, bei Giftigkeit geht es immer darum, wie viel Körpergewicht habe ich. Da geht es quasi darum, wie ist das Immunsystem ausgeprägt. Bei einem Kind noch nicht so, bei älteren Leuten nicht mehr so. Also die sind vulnerabler, also sind so hier da anfälliger. Und das Zweite ist dann, welches Gift wird eigentlich aufgenommen. Da gibt es eben bei den Fusarium-Toxinen von Reduzierung von Körpergewicht, Erbrechen bis hin zu jenen Pilzen, die zu den Aspergillen gehören, die krebserregend sein können. Also da gibt es eine riesige Palette. Alle Schimmelpilzgifte haben aber gemeinsam, dass sie das Immunsystem schwächen.
Mhm. Das heißt, wie kann ich das jetzt vermeiden? Du hast jetzt erst gesagt, in Europa zum Beispiel ist das unbedenklich, weil man da sehr starke Maßnahmen setzt, dass da gar kaum was dann wirklich auf den Teller schafft. Wenn ich jetzt, wie es sehr oft ist, wir haben in Österreich kein Herkunftskennzeichen in der Gastronomie und so weiter, wo jetzt am Teller irgendwas von anderen Ländern landet, ist da das Risiko größer?
Ja, Risiko ist ist das Stichwort. Ja? Also was ist Risiko? Nicht? Risiko ist im Prinzip die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas eintritt. Nicht? Also ich habe im Prinzip ein Schimmelpilzgift. Dieses Schimmelpilzgift ist einmal eine Gefahr. Es ist aber damit noch kein Risiko. Nicht? Das ist wie mit einem weißen Hai. Der weiße Hai ist eine Gefahr, aber wenn ich in Österreich bade, dann habe ich Risiko für einen weißen Hai, dass ich gebissen werde, ist null. Beim Schimmelpilz und den Giften, den Mykotoxinen, ist es ähnlich. Die Frage ist, was konsumiere ich? Wie sehr wird ein bestimmtes Lebensmittel aufgenommen? Wie oft? Und da ist natürlich dann die Frage auch, welche Toxine. Aflatoxine zum Beispiel sind die wichtigsten Schimmelpilzgifte, die es gibt. Ja? Also es gibt einen Pilz, der ist Aspergillus. Und das ist im Prinzip in erster Linie eine Importproblematik. Das heißt, die finden sich vor allem auf Nüssen, Erdnüssen, Pistazien, Mandeln. Und das wird ja bekannterweise importiert nach Österreich.
Jetzt höre ich da sofort die ersten Menschen, die was bei mir sagen, ja, ich kaufe eh nur Bio, da ist das sicher nicht drauf.
Ja, genau. Bio ist natürlich insofern ein gewisses Stichwort, weil Bio normalerweise eben heißt, dass natürlich auch Fungizide nicht eingesetzt werden. Und die Wahrscheinlichkeit bei einem Bio-Produkt gilt übrigens auch bei Vollkornprodukten, dass Schimmelpilzgift sich in dem Lebensmittel befindet, ist größer. Das heißt aber nicht, dass der Grenzwert überstiegen wird, das ist eine andere Sache. Ja. Es ist allerdings so, dass man bei den Aflatoxinen, das sind krebserregende Substanzen, das ist schon schlimm genug. Es gibt aber auch krebserregende Substanzen, die an die DNA auch andocken können. Das nennt man dann genotoxische krebserregende Substanzen. Und die interagieren, binden direkt an die DNA und können dann Mutationen hervorrufen und in der Folge zu Krebs führen. Und da ist es so, bei diesen krebserregenden Substanzen, die sogar an die DNA binden können, wie Aflatoxinen, da gibt es keinen sicheren Wert. Da kann ich einen Grenzwert etablieren von der Europäischen Kommission, sage, okay, der ist 0,1 Mikrogramm oder 1 Mikrogramm pro Kilogramm. Und wenn das auch unter dem Wert ist, dann ist zwar die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, geringer, aber es ist nicht eliminiert, weil theoretisch reicht ein einziges Molekül aus, damit man Krebs bekommt. Aber um was Positives zu sagen, der Mensch ist eine sehr effiziente Entgiftungsmaschine. Möchte man auch mit Rauchen, und ein Raucher wird vor allem auch nicht nach der Zigaretten tot um. Also im Prinzip ist es auch so, dass bei den Aflatoxinen, ja, das ist das größte Risiko, das wir haben, aufgrund der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, die schätzen Aflatoxine als krebserregende Substanz ist das größte Risiko ein, was dem der europäische Konsument ausgesetzt ist. Aber wir sind in Giftungsmaschinen, wir können eben durch Enzyme zum Beispiel, kann dieses Toxin, was an die DNA angedockt ist, wieder rausgeschnitten werden und über den Urin ausgeschieden werden. Ja? Und das ist natürlich eine faszinierende Sache. Und selbst wenn eine Krebszelle entsteht, gibt es dann immer noch Immunzellen, die das so eliminieren kann. Immer vorausgesetzt natürlich, man hat ein gutes Immunsystem und dann bin ich wieder bei Kindern und bei älteren Personen. Deswegen ist es auch gut, wenn man älter wird, zum Rauchen aufhört. Genauso ist auch die gesunde Ernährung sowohl für Kinder, Immunsystem noch nicht so ausgeprägt und bei älteren Immunsystem wird schlechter, eben besonders wichtig.
Wie kann ich jetzt diese Schimmelgift reduzieren, quasi auch schon bei der Produktion? Man hat ja verschiedene Möglichkeiten, Züchtungsfortschritt zum Beispiel oder dass auch die Böden gut gepflegt sind, in dem Sinn, dass man auch eine Fruchtfolge zum Beispiel hat, eine Abwechslung.
Genau. Also und Fruchtfolge was, genau, ist auch ein Thema.
Was kann das ein bisschen verhindern?
Also Fruchtfolge ist definitiv ein Thema. Also wenn ich sozusagen immer jedes Jahr Weizen anbaue, dann habe ich sozusagen eine richtige Schimmelpilzzucht, die ich da auf einem bestimmten Feld erreiche, ungewünschterweise. Das heißt, man wird also verschiedene Feldfrüchte anbauen und nicht immer das Gleiche. Und das ist einmal eine der wichtigen Maßnahmen. eine weitere wichtige Maßnahme ist der Einsatz von resistenten Pflanzen, also die schon quasi eine Widerstandsfähigkeit haben, nämlich eine genetische bedingte. Das heißt, das sind Pflanzen, die sich gegen diese Gifte wehren können. Also das ist so lustig, das klingt, also so unglaublich, aber der Schimmelpilz befällt die Pflanze. Und die Pflanze, wenn sie widerstandsfähig ist, kann ein Zuckermolekül, also einfach einen einfachen Zucker, draufstecken auf das Toxin. Und damit ist das Gift entgiftet und wird über den Urin ausgeschieden. Es wird nämlich damit viel Wasser löslich. Also es hat eine resistente Pflanze, schießt sozusagen ein Zuckermolekül auf das Gift, es ist entgiftet, wird über den Urin ausgeschieden. Wenn sie resistent ist, das ist eben eine ganz wichtige Sache, was wir auch an der Bodenkultur machen. Bei uns, Boca University, eben Resistenzzüchtungsprogramme, wo man eben Weizen- und Maissensorten züchtet, die schon genetisch verankerte Resistenz haben. Es gibt allerdings andere Maßnahmen auch. Biokontrolle, wo man sozusagen hier weiß, okay, es gibt einen bestimmten Schimmelpilz, der ist da drauf, der produziert und zwar auf dem Boden, der kommt dann irgendwann auf die Pflanze. Es gibt aber auch Schimmelpilze von derselben Gattung, der aber nicht giftig ist. Und da werden eben isoliert im Labor bestimmte Pilze, die eben ähnlich oder gleich sind wie der giftige Schimmelpilz. Und das wird am Feld aufgesprüht, zum Beispiel wird das in Afrika gemacht. Der globale Süden hat ja ein Riesenproblem damit. Und der ungiftige Pilz verdrängt dann den giftigen Pilz. Und also das ist eine der Biokontrollmaßnahmen. Und dann gibt es natürlich auch Wetterkontrolle. Also das heißt, ich hab Wetterstationen, ich schaue mir an, okay, wie war das Wetter in den letzten Jahren, wie ist das aktuelle Wetter? Der Bauer schaut sich das an, okay, wann ist die Vollblüte? Und dann kann er, wenn er genau vorhersagen kann, wann die Vollblüte ist, zur richtigen Zeit, falls erforderlich, zum Beispiel ein Fungizid, also das ist ein Pflanzenschutzmittel, Fungus, Pilz eben bekämpfen. Und das nennt man eben sogenannte Vorhersagemodelle, die heutzutage auch schon Satelliten involvieren, wo man sozusagen auch schon Satellitenbilder macht, etwa in China ist das der Fall, wo man aufgrund des Bildes schon sagen kann, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass heuer da ein Schimmelpilz befallen ist auf dem Getreide, ist hoch und daher besondere Vorsicht. Oder man muss eben einfach das Getreide von dort nicht ernten und verwendet es für was anderes, zum Beispiel für Bioethanolproduktion und von einem anderen Feld, wo die Schimmelpilzbelastung nicht so groß ist, verwendet man dann für Lebensmittelproduktion.
Das heißt, der letzte Ausweg ist immer Pflanzenschutzmittel, sei es jetzt biologisch oder chemisch-synthetisch?
Also der letzte Ausweg ist auch eine sehr spannende Frage, weil leider die Fungizide auch nicht die Lösung sind. Also es gibt alle Fungizide, die zu den Pestiziden gehören, haben nur eine Teilwirkung gegenüber dem Schimmelpilzbefall. Das heißt, Fungizide, ja, die müssen aber ganz genau zum richtigen Zeitpunkt appliziert werden, also zum gesprüht werden. Das ist gar nicht so leicht zum Vorhersagen. Das heißt, man verwendet eben so integrierte Methode, wie du gesagt hast, okay, Fruchtfolge, vielleicht Biokontrolle, resistente Pflanzensorten, eben die Fungizide, wenn richtig appliziert und dann auch das zum richtigen Zeitpunkt ernten. Es ist nämlich so, wenn man Getreide erntet, was an Wassergehalt hat von über 13%, dann kann der Schimmelpilz im Lager dann weiter wachsen. Wenn er eben einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt hat, wird im Lager nicht weiter wachsen. Das ist ein Problem, was vor allem in den skandinavischen Ländern ein Thema ist.
Mhm. Wenn ich jetzt gesellschaftlich einhöre, ist es natürlich so, was sind unsere größten Ängste eigentlich? Irgendein Rückstand von Pflanzenschutzmitteln. Die Gentechnik ist ein großes Thema, immer gesellschaftlich sehr getrieben. Die Menschen haben sich da eine Meinung gebildet, die einfach da ist. Wie siehst du jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, ist Pflanzenschutzmittelrückstand schlimmer wie Mykotoxin oder nicht?
Ja. Also zunächst einmal muss ich sagen, liebe Maria, danke für diese Frage, weil die ja ganz eine wichtige Frage ist, weil wir einfach Risiken nicht richtig einordnen können, aufgrund offensichtlich nicht korrekter Information oder nicht entsprechenden Wissen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Pestizide kennt jeder. Es ist ja jeder bewusst, dass Pestizide mit gewissen Risiken einhergeht. Mykotoxine haben vielleicht noch nie jemand gehört, bevor er den Podcast jetzt sich anhört. Ja. Vielleicht Schimmelpilzgift, vielleicht schon, nicht, dass die Mykotoxine heißen, vielleicht nicht, ist auch nicht so relevant. Aber der Punkt ist, Pestizide sind in der Regel oder fast ausschließlich um einen Faktor 100 weniger giftig als Mykotoxine und sind auch nicht krebserregend, wohingegen es gibt natürlich Diskussionen beim Glyphosat und so weiter, aber bei Schimmelpilzen und insbesondere bei Mykotoxinen weiß man, dass es eine ganze Palette von Substanzen gibt, Schimmelpilzgiften, Mykotoxine, die krebserregend sind und die sogar an die DNA andocken können, wie ich gesagt habe, nämlich dann tatsächlich also eben auch in geringsten Konzentrationen zu Krebs führen können, insbesondere zu Leberkrebs. Also im Prinzip eine verzerrte Wahrnehmung und insbesondere auch spannend, dass Pestizide, sagen wir, Faktor 100 weniger giftig sind, aber die Konzentrationen, die wir erlauben im Getreide, sind dafür um einen Faktor 50 niedriger, als wir eigentlich für Mykotoxine erlauben. Das heißt, das ist interessant. Wir haben im Prinzip bei Mykotoxinen eine Substanz, die ist viel giftiger, die darf aber in höheren Konzentrationen vorkommen. Pestizide sind viel weniger giftig und die dürfen in viel geringeren Konzentrationen vorkommen. Also es ist sogar so, wenn man dieselben harten Maßstäbe für Mykotoxine anwenden würde wie für Pestizide, dann dürfte man in Österreich überhaupt kein Brot mehr verkaufen. Weil im Prinzip haben wir, also wir reden bei einem Pestizid, was quasi nicht giftig ist, ja, von 1 Mikrogramm pro Kilogramm etwa von einem Grenzwert, der etabliert ist. Bei Mykotoxinen reden wir zum Beispiel von 1500 Mikrogramm pro Kilogramm oder bei den krebserregenden Substanzen von 1 bis 5. Also das heißt, das ist alles höher angesetzt. Das hat natürlich einen Grund, ich kann Pestizide natürlich morgen mir kann die Regierung beschließen, ab morgen gibt es keine Pestizide. Dann haben wir auch keine Rückstände. Mykotoxine können wir nicht morgen verbieten, weil die sind einfach von der Natur her da. Es gibt aber auch keinen Gewöhnungseffekt, keinen positiven. Die sind einfach da, sind ein permanentes Risiko. Also das heißt, bei den Pestiziden ist es so, ich kann die natürlich verbannen, aber dann habe ich aber auch das Problem von Ernteausfällen. Dann habe ich auch das Problem, was ich in meinen Vorlesungen mit meinen Studenten stehen habe, aber ich bin auch manchmal auf Tour in Schulen und dann zeige ich einen Apfel her und der Apfel, sage ich, okay, würdest du diesen Apfel kaufen? Und der Apfel hat zum Beispiel einen braunen Fleck. Dann sage ich, nein, sicherlich nicht. Dann zeige ich einen her, der hat einen kleinen braunen Fleck. Nein, auch sicherlich nicht. Ja, da sind Alternaria-Schimmelpilze drauf, die zu der Gattung Alternaria gehören. Der produziert auch gewisse Gifte, schaut dann noch dazu nicht gut aus. Ja, wenn ich das verhindern möchte, was glaubst du, wie oft muss man sprühen, Apfelbauer? 35 Mal in einer Saison muss der sprühen die Pestizide. Das heißt, wir haben eigentlich eher weniger Konsumentenproblem bei den Pestiziden, weil 96% aller Proben, die von 100.000 Proben untersucht wurden, 2022 von der Europäischen Kommission, enthielten Pestizidwerte weit unter den Grenzwerten und nur um die 2% über den Grenzwert. Wir haben also eben das Problem, dass diese Pestizide falsch wahrgenommen werden. Es gibt eigentlich sehr selten Beanstandungen, aber auf der anderen Seite bei den Mykotoxinen hohe Konzentrationen, die wir zu kontrollieren haben.
Das ist natürlich unglaublich spannend, dass man das so herleitet und so sagt. Es ist, wenn man natürlich darüber nachdenkt, weil du jetzt Pflanzenschutzmittel gesagt hast, ist es auch immer so, wenn ich ein Pflanzenschutzmittel, wenn ich das her, dann wird immer unterstellt, dass es chemisch synthetisch ist. Aber wie du jetzt beim Apfel warst zum Beispiel, da haben wir natürlich auch biologisches Pflanzenschutzmittel, was auch natürliche Gifte sind sozusagen, was da eingesetzt werden in verschiedenster Hinsicht. Ich weiß noch beim Kartoffel, wenn man da das erste Mal Spinoid und so weiter, also es ist ein biologisches Pflanzenschutzmittel, wo die Kartoffelkäfer quasi den Kaumechanismus verlieren und dann verhungern. Wo man sich das natürlich anschaut, ist auch ganz eine spannende Geschichte. Es ist einfach nur ein Gift, aber ein natürliches Gift. Jetzt haben wir von unserer Grundhaltung, die uns einfach auch ja, unkonditioniert ist, das Gefühl, dass wenn es ein natürliches Gift ist, dass das bessere Gift ist.
Ja, ja genau. Ja, kann das sein? Natur ist gesund und Chemie ist gefährlich. Ja. Ne? Das ist genau das, was man bei den...
Das ist jetzt grundsätzlich eine Haltung.
Das ist genau das Thema.
Genau, die hat man, das habe auch ich so mitgekriegt. Also wenn ich mich entscheiden kann, natürlich ist für mich völlig klar, wenn ich ein Bio oder kein Bio oder was auch immer, dann sind ganz klare Grundhaltungen da, die man einfach hat. Aber die Sache ist die, was ich voll spannend finde bei der ganzen Thematik ist, dass ein natürliches Gift oft jetzt in dem Sinn, wie du jetzt auch untermauerst, giftiger ist, wie wo es speziell für die Bekämpfung von gewissen Pilz sozusagen präpariere und chemisch, synthetisch vielleicht verwende oder sogar auch jetzt ein biologisches Fungizid auch so aufbereite, dass ich es ausbringen kann und dass ich gewissen Dingen her wäre. Das heißt, das ist eigentlich was, wo wir ein bisschen Aufklärung brauchten, dass man eigentlich immer die Sicht auf das hat, was wirklich jetzt die größere Gefahr für uns ist.
Das würde auf jeden Fall, das ist ja jetzt auch so kein Freibrief in die eine oder in die andere Richtung sein, aber es hilft einem jedenfalls, irgendwo Risiken ein bisschen besser einzuordnen und sie jetzt nicht vor dem Falschen zu fürchten. Ja. Wir müssen uns auch nicht fürchten, wie gesagt, fürchten muss man sie im globalen Süden. In Europa sind wir eigentlich, was das betrifft, relativ safe.
Wir importieren natürlich Lebensmittel.
Wir importieren natürlich, es muss natürlich auch kontrolliert werden. Wir haben aber natürlich auch definitiv ein Futtermittelsicherheitsproblem, ja, gerade im Klimawandel, zu dem kommen wir vielleicht noch. Aber es ist natürlich so, dass bei den Pestiziden muss man natürlich schon sagen, wenn der jetzt 35 Mal das appliziert in einer Saison, dass das etwas ist, was zwar für einen Lebensmittelkonsumenten aufgrund der Studien, die es gibt, keine Relevanz hat, aber dass es natürlich für die Umwelt nicht unbedingt günstig ist, kann man sich vorstellen. Also das heißt, man hat da große ökologische Probleme, insbesondere nicht in Europa, sondern in Asien, wo ja auch sehr viele bei uns schon lange verbannte, nicht mehr zugelassene Pestizide, zu denen auch Fungizide gehören, eingesetzt werden und dort im Prinzip auch die Umwelt entsprechend schädigen und auch diejenigen, die das natürlich auch dann verwenden, die Landwirte. Also das ist ein riesiges Problem in Asien. Wir leben ja da in einer Bubble, in einer Blase in Österreich. Wir haben auch Bioprodukte und so weiter. In Asien braucht man nicht diskutieren mit den Milliarden von der Bevölkerung. Die haben ein viel massiveres Problem, wie kann ich die Leute ernähren? Und das wird gekocht um jeden Preis, ist auch irgendwo verständlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass das natürlich dann zu einem unglaublichen Einsatz kommt von Chemikalien, die eben, wie gesagt, auch zum Teil schon verbannt sind und wo wir dann Umweltschäden haben, die in der Zukunft noch größer werden, wenn wir das nicht vergessen, in den nächsten 50 Jahren mindestens wächst die Weltbevölkerung weiter. Das heißt, wir werden noch intensiver Landwirtschaft haben, wir müssen noch mehr Pestizide einsetzen. Man kann nicht nur schauen, dass man mit guter Forschung, die wir in Österreich machen und auch an der BOKU, es gewährleisten, dass man eben zu Alternativen schafft. Das heißt, eben zum Beispiel Einkreuzen von resistenten Sorten mit integrativen Maßnahmen, die eben auch zum Beispiel Vorhersagemodelle mit Satelliten und so weiter mit auch künstlicher Intelligenz einsetzen, um möglichst Vorhersagemodelle zu haben, um eben jetzt dann nicht vorsorglich Tonnen, hunderte, tausende von Tonnen an Pestiziden auszubringen auf Verdacht, sondern nur dort zu verwenden, wo es eigentlich wirklich ein großes Risiko gibt auf einem bestimmten Feld zu einer bestimmten Zeit.
Das heißt, auch da multifaktorelle Zugang wäre da eigentlich
genau, also das
optimal.
Nennt man integrative Landwirtschaft, wo eben verschiedenste Maßnahmen verwendet werden. Und man muss ja sagen, da tut sich auch sehr viel. Mhm. Also das gerade auch in Österreich und in Europa und auch in vielen anderen Ländern, auch in Südamerika. In Südamerika gibt es noch immer, in Brasilien, also Rekordwerte von Pestiziden, die eingesetzt werden. Aber es gibt aber auch sehr viel Biokontrollmaßnahmen, wo eben dann verschiedenste Mikroorganismen aufgesprüht werden, die dann Feuerbrand bis eben zu Schimmelpilzbildung vermeiden können. Und das ist eine sehr gute Entwicklung, ist aber eben, wie gesagt, nur ein Teil der Antwort. Wir werden natürlich da weiterschauen und weiterarbeiten müssen. Es gibt natürlich auch den genetisch modifizierten Mais, der sogenannte BT-Mais, der ist ja relativ bekannt, der eben ein bestimmtes Eiweiß, ein Protein produziert, was eben die Maiszünsler-Larve abwehrt, die eben die Mais so hineinbohren kann und dann eben Pilz auch in den Maiskolben bringen kann und damit kontaminieren kann. Wenn der Mais genetisch modifizierter ist, ein sogenannter BT-Mais, dann produziert der bestimmtes Protein, was dieser Maiszünsler überhaupt nicht mag und der bleibt draußen. Das heißt, man hat im Prinzip interessanterweise eine Möglichkeit geschaffen mit einem genetisch modifizierten Mais, die Mykotoxingehalt zu reduzieren. Und zwar nicht direkt, sondern indirekt, nämlich über die Abwehr des Maiszündels. Und das ist ein sehr spannender Ansatz, der allerdings bei uns nicht relevant ist, und beziehungsweise aus zwei Gründen. Erstens, wir haben ja diese Toxine weniger, die da dafür relevant sind. Und das Zweite ist auch das, dass wir bei uns auch andere Maßnahmen haben.
Genau, und die Gentechnik ja per se jetzt nicht in dem Sinn angewendet werden kann für resistentere.
Genau, das ist der Punkt, ja.
Sorten quasi entwickeln.
Genau.
Das heißt, wenn ich das aussehe aus wissenschaftlicher Sicht, man könnte jetzt aus mehreren Perspektiven das ein bisschen unterbinden sozusagen. Einerseits genetisch da in der Zucht andere Sprünge machen zu können vielleicht, wenn man sich der Gentechnik oder der neuen Gentechnik vielleicht bedient. Das wird dazu führen, dass man wahrscheinlich auch weniger Fungizide einsetzen muss sozusagen. Wenn man die einsetzt, hat man wieder einerseits Rückstände. Wenn man es nicht einsetzt, hat man eigentlich die Mykotoxine, die dann mehr vorherrschen, oder wie du zuerst gesagt hast, eigentlich auch Ernteausfälle, was dazu führen wird, dass man wieder mehr Fläche braucht eigentlich, um die Weltbevölkerung ernähren zu können. Das heißt, es ist kein einfaches Thema, wieder keine Schwarz-Weiß-Geschichte, wie sehr oft gesellschaftlich auch dargestellt wird. Sondern es ist eigentlich was sehr Buntes wieder, wo man sich ja gut wissenschaftlich eigentlich auch eindenken müsste und in der Umsetzung sehr genau sein muss und dann mit allem wieder mal so umgeht, dass von nichts zu viel, von nichts zu wenig wahrscheinlich alles im Kreislauf bleibt.
Und das hat auch für mich relativ wenig Sinn, wenn ich sozusagen an Bauern, weiß nicht, in Südtirol an Apfelbauern oder an einen Steirer verbietet, dass er die Fungizide einsetzt. Dann müssen wir den Pink Lady aus Südamerika importieren, die halt dann noch mehr Regenwald roben, um dann entsprechend große Anbauflächen zu machen, wo halt einfach dann im Biolandbau durch die entsprechenden Ernteausfälle trotzdem genügend Äpfel überbleiben, die halt dann über einen großen Teich nach Österreich transportiert werden können. Also das kann auch nicht die Antwort sein. Das ist sicherlich ökologisch genauso nicht sinnvoll.
Genau. Landnutzungsänderung, wie es man eigentlich
schon. Und schädigt auch unsere Wirtschaft. Nicht? Man muss auch dazu sagen, dass im Prinzip ja viele, auch die Kontaminationen, die wir haben, ist ja auch geschuldet, nicht nur dem steigenden Bevölkerung auf dieser Welt, sondern auch ein Preis, den wir zahlen für unseren Wohlstand. Ne? Also, und wir sind auch verwöhnt. Ne? Also, man hat eine Nulltoleranz für einen Apfel, der einfach nicht so gut ausschaut. Ne? Der kann sich im Prinzip, in einem Supermarkt kann man sich in den Spiegel schauen, wenn man sich einen Apfel anschaut. Und das ist halt auch diesen Maßnahmen geschuldet, die halt aber dann auch zu Rückständen führen. Also es gibt da sicherlich auch von Konsumentenverhalten einiges noch an Optimierungspotenzial.
Also alle haben wir wieder was zu tun. Jetzt springe ich noch mit dir zu einem Thema, was uns natürlich auch als Konsumenten immer voll interessiert. Schimmel, Pilzgifte in unseren Kühlschränken und Lagerräumen und so weiter. Es passiert uns leider immer wieder Lebensmittelverschwendung, dass man einfach irgendwo im Kühlschrank ganz hinten irgendwas vergisst, dann zieht man es wieder nach vor und auf einmal sieht man da eine wunderschöne, oft sehr wunderschöne,
muss ich sagen.
Das letzte Mal habe ich leider auch wieder was übersehen, so einen Sauerrahm. Und unglaublich, da habe ich mir gedacht, wow, da müsst ihr jetzt fast ein Foto machen, weil ich wüsste, ob du kommst.
Ja, genau,
das ist wirklich eine schöne Pilzkultur eigentlich, gell, aber nicht gut in meinem Kühlschrank natürlich. Und da eröffnet sich bei mir natürlich auch sofort die Frage, hat das jetzt Auswirkungen auf alles, was im Kühlschrank ist? Muss ich den Kühlschrank eigentlich desinfizieren oder bleibt das dort drinnen? Und das zum einen.
Ja, also das ist natürlich die Frage, die alle interessiert. Also da kann man über Resistenzzüchtung reden und über Biokontrolle. Im Prinzip bleibt meistens die Frage, wie schaut es im Marmeladglas aus? Ist eher ganz klar, weil das ist eine Situation, die man halt sehr oft hat. Ne? Und da gibt es eigentlich eine gute Geschichte auch dazu mit der Theresa May. Also einige können sich vielleicht noch erinnern, dass die in UK die Prime Ministerin war. Und die wurde interessanterweise von Journalisten gefragt, was macht sie eigentlich, wenn auf einer Marmelade oben sich ein Schimmel bildet? Und sie hat gesagt, sie kratzt es einfach runter und isst, was da drunter ist, nämlich die vermeintlich gesunde Marmelade und nicht infizierte Marmelade. Und das hat interessanterweise eine riesige Diskussion ausgelöst unter Journalisten, echt ein Shitstorm sozusagen, wo man gesagt hat, dass ja die Frau kann nicht nur nicht regieren, sondern sie kennt sich auch nicht mit der Marmelade aus. Wir haben damals das Glück gehabt, dass wir genau zu dem Thema eine Publikation eben veröffentlicht haben, zu dem Thema. Und da ist rausgekommen, dass bei der Apfelmarmelade es tatsächlich so ist, wenn oben ein Schimmelpilz ist, dass man dann, wie immer 2 Zentimeter unter der unter der Oberfläche und dann nur mit 2 cm, also 4 cm und dann nur mit 2 cm, 6 cm und so weiter hinunter gemessen. Und im Prinzip, um eine lange Geschichte kurz zu machen, also bis zum Boden hinunter haben wir, in dem Fall haben wir ein neurotoxisches, also das heißt Nervengifte gefunden, das sogenannte Batulin, was von Schimmelpilz gebildet wird. Das hat auch einen Grund, weil so der Schimmelpilz ja Fäden hat, ja, das ist fadenförmige Struktur und diese Fäden wachsen hinunter und dort kann dann auch, können sich auch Mykotoxine bilden.
Und die sind unsichtbar.
Und die sind, also die unsichtbar und die auch, genau, also selbst auch diese Faden, diese Fäden wird man kaum sehen. Es ist aber interessanterweise so, dass das sehr, sehr kompliziert ist. Also ich habe das dann meiner Frau erzählt mit der Apfelmarmelade und die hat gesagt, na bitte, wer isst in Österreich Apfelmarmelade? Ja. Stimmt, das ist eher in Skandinavien. Dann haben wir eben mit der Wein- und Obstbauschule in Klosterneuburg haben wir das Ganze mit einer Marillenmarmelade wiederholt. Genau, ja, genau. Und da hat sich dann herausgestellt, dass interessanterweise bei der Marillenmarmelade, wenn man 2 cm abschöpft, es sehr wohl so ist, dass man im Prinzip davon ausgehen kann, dass darunter keine Mykotoxine sich befinden. Aber ein Freibrief ist es nicht, weil das kann bei jeder Marmelade anders sein. Also zusammengefasst für Konsumenten, Konsumentin, also man hat hier definitiv ein Risiko, also wenn sich ein Schimmel auf der Marmelade bildet, dann gibt es nur eins, nämlich das Ganze wegzuwerfen. Es ist sogar noch ärger, dass also auch, wenn man sie am Apfel hernimmt, gibt es ja das auch oft, also der fängt auf der einen Seite zum Beispiel zum Schimmeln an. Je höher der Wassergehalt ist von einem Lebensmittel, desto schneller diffundiert das auch dann in den Lebensmittel. Das heißt, auf der einen Seite ist der Schimmel mit produzierten Mykotoxine und das wandert innerhalb von ein paar Stunden schon rüber auf die andere Seite. Wir haben dieselbe Konzentration gefunden von den Giften auf der Seite, die verschimmelt ausgeschaut hat, als auf der Seite, die gesund ausgeschaut hat.
Das ist jetzt eine voll spannende Geschichte, glaube ich, weil man, also ich du beim Apfel auch die Hälfte wegschneiden, wo ich sehe, der wird jetzt da, oder schimmelt vielleicht schon. Und ist eigentlich die andere Hälfte noch, also das ist nicht zu empfehlen. Ist es bei allen Obstsorten dann so? Also, jetzt,
also alles, was weiß, also wie genau, gesagt, wie man nicht, ein brauner Fleck ist ja nicht immer Schimmel, das kann ich einfach selber nur sagen. Gibt es verschiedene Gründe dafür, aber überall dort, wo ein Wassergehalt enthalten ist.
Und wo man schon richtig einen Schimmel sieht, quasi,
wo man einen Schimmel sieht. Also wir haben das sogar bei Spargel entdeckt. Also Spargelspitze auf der anderen Seite, also am anderen Ende vom Spargel, Spargelende Schimmelpilz und in der Spargelspitze haben wir auch eine Reihe von Mykotoxinen in relativ hohen Konzentrationen gefunden.
Das heißt eigentlich Obst und Gemüse.
Also es ist definitiv ratsam. Bei Marmelade ist es eben deswegen ein bisschen spannend auch, weil Marmelade ganz unterschiedliche Konsistenz haben kann. Das ist ja jetzt eher so Gelee-artige Marmelade am Markt. Das heißt, die ist flüssiger. Und wenn was flüssiger ist, kann natürlich auch ein Pilzfaden durch das Flüssige eher sich durcharbeiten als bei einer festen Marmelade. Also, wie ich als Kind war, da hat es eher dann, wenn das ein bisschen mal dumm gestanden ist, hat man dann die Marillenmarmelade, die war richtig fest. Ja? Das hat mir eigentlich nicht so gut geschmeckt, aber die hat den Vorteil gehabt, dass ein Pilz sich einfach durch die feste Marmelade nicht so durcharbeiten kann. Das heißt, je fester die Marmelade ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn es oben ein Pilz sich gebildet hat, dass darunter auch noch sich Mykotoxine befinden.
Und dieser Unterschied jetzt zwischen Konfitüre und Marmelade, also wo der Fruchtanteil höher ist oder weniger hoch, also wo der Zuckeranteil
quasi, ist? Man kann sich eh vorstellen wie bei einem Labyrinth. Ne? Also je mehr Widerstände es gibt, ja, also je mehr Hindernisse es gibt für einen Pilzfaden, dass er hinunterwandert, desto weniger Mykotoxine, desto weniger Schimmelpilze wird man finden. Das gilt für Fruchtstückeln genauso wie für Zuckergehalt, für die Konsistenz. Aber man kann das jetzt, also man kann da nicht eine klare Richtlinie herausgeben, wenn es so ist, kann man es abschöpfen oder soll man es abschöpfen und wenn es anders ist, soll man es nicht abschöpfen. Es ist einfach von Marmelade zu Marmelade, selbst wenn es die gleiche Marmelade ist, in einem anderen Glas, spült sie in einem anderen Glas ganz andere Verhältnisse ab. Also das ist...
Aber im Zweifelsfall immer...
Also es ist im Prinzip ein Forschungsgebiet, da könnte man noch viel investieren, aber statt das zu investieren, wahrscheinlich gescheiter, dass man die Marmelade dann eher entsorgt als konsumiert.
Genau, so wie ich zuerst noch gesagt, im Kühlschrank zum Beispiel, wenn was schimmelt, muss ich dann die umliegenden Dinge entsorgen oder auch im Obstkorb jetzt zum Beispiel, wo man wo man...
ja, also wenn es nicht befallen ist, nicht. Also das heißt, das ist...
Genau,
ist also
wenn jetzt ein Apfel zum Beispiel, ein schimmeliger Apfel, ja, neben einem anderen Apfel,
genau, das ist ein,
liegt,
ist genau, ist ein abgeschlossenes, geschlossenes System, da würde man natürlich, wenn das daneben liegt, würde man natürlich vielleicht sorgsamer waschen. Vielleicht, ich weiß nicht, bei einer raueren Oberfläche wie bei einem Pfirsich wird das natürlich auch prädestiniert dafür, dass irgendwelche Sporen und so weiter aufsammelt, vielleicht dann eher abschält. Das wäre eine Variante. Aber grundsätzlich sind das sozusagen in sich abgeschlossene Systeme.
Jetzt, wenn ich noch mal zu einem anderen Lebensmittel hupfe, Brot zum Beispiel, wo das schimmelig ist, wie schaut es da aus mit den
Sporen? Ja, Brot, also da sind wir eben über beim Thema Lebensmittel, wo ich gesagt habe, Lebensmittel ist sozusagen jetzt nicht so das große Thema in Europa, weil gut reguliert und gut kontrolliert, aber natürlich für ältere Menschen, Menschen mit Sehbehinderungen, Menschen, die sagen, okay, egal, ja, ich bin cool, ist das trotzdem, besteht natürlich dann schon ein Risiko und da gehört auch Brot dazu. Und beim Brot ist es so, dass da eine ganze Reihe von Giften gibt. Insbesondere ist ganz ein interessantes Schmankerl, werden von den Mykotoxinen, die auf Brot gebildet werden, insbesondere die Mykophenolsäure, heißt es, gebildet. Das ist auch ein Schimmelpilz-Stoffwechselprodukt. Und das ist deswegen interessant, weil das kriegt man nämlich, wenn man eine Organtransplantation hat, dann kriegt man diese Mykophenolsäure verabreicht, weil das nämlich das Abstoßen von einem fremden Organ verhindert, weil es eben das Immunsystem schwächt. Ne? Also das Immunsystem-Schwächung haben ja alle Schimmelpilzgifte so gemeinsam. Und man muss ja auch dazu sagen, um den Schimmelpilz jetzt vielleicht auch den Ruf des Schimmelpilzes irgendwie zu wahren, zu retten. Schimmelpilze produzieren bekannterweise ja auch sehr viele positive Substanzen, eben Antibiotika. Ne? Das ist ja, geht ja ins Mittelalter zurück. Die Perser haben ja auf, wenn sie eine eitrige Wunde hatten, ist irgendjemand einmal auf die Idee gekommen, dass er eben verschimmeltes Brot, um deine Frage zu beantworten, verschimmeltes Brot eben auf die Wunde aufgetragen hat. Und es ist dann magischerweise in ein paar Tagen ist die Wunde dann eben geheilt. Da hat man gewusst, okay, Schimmel ist offensichtlich gut. Antibiotika sind dann viel später entdeckt worden, aber es waren eben die von dem Schimmelpilz am Brot produzierten wiederum Mykotoxine bzw. Stoffwechselprodukte, die eben in dem Fall eine positive Wirkung hatten, nämlich, dass sie eben antibiotisch wirken und dadurch die Entzündung zurückgegangen ist. Ne? Das ist ein ganz spannendes Thema, dass man sagen, auch Schimmelpilze ist ein Lebensmittelsicherheitsproblem, ist überhaupt ein Ernährungssicherheitsproblem auch. Man muss auch bedenken, es gibt zu enormen Ausfällen bei Ernten in bestimmten Jahren. Aber man kann auch sehr positive Substanzen daraus gewinnen, die eben Antibiotika sind nur die Speerspitze und eine Reihe von anderen Substanzen, die hier verwendet werden.
Mhm. Ja, voll spannend. Also Schimmelpilzgifte einfach in dem Sinn einmal wahrzunehmen. Wo kann ich überall sein? Wie muss ich mich selber verhalten? Auch voll viel Neues dabei wieder für mich zu mitnehmen. Auch hoffe ich für euch beim Zuhören. Sehr spannend. Vielleicht um die Lanze für den Schimmelpilz nur zu brechen. Es gibt natürlich auch Edelschimmel am guten Kas.
Genau, das Rotschimmelkulturen haben wir. Und, genau, der richtige Pilz in den richtigen Milieu quasi gezogen. Kann das ja gutes Aroma verleihen. Ja, genau.
Genau, aber wenn es so ist, wie das zum Gift wird, dann ist es für uns schädlich und dann sollen wir uns dem entledigen.
Wobei man dazu sagen muss, in Europa sind wir auch nicht safe aufgrund des Klimawandels. Ja. Sei vielleicht noch gesagt, wir hatten 2012 den serbischen Maisskandal, wo eben der Klimawandel und eben Trockenperioden dazu geführt haben, dass es zu unglaublich hohen Konzentrationen gekommen ist von Aflatoxinen, weil Aspergillus Schimmelpilze sich gebildet haben am Mais und der Mais wurde dann auch exportiert nach Deutschland und in Serbien hat man auch damit Kühe gefüttert und dieses Gift ist dann gelandet in der Milch der Kühe und hat dann dort einen enormen Lebensmittelskandal ausgelöst. Die konnten dort dann monatelang nicht einmal Milch verkaufen, beziehungsweise mussten sie den Grenzwert anheben, um überhaupt Milch verkaufen zu können. Ja. Also das heißt, wir sind mit den Wetterextremen und Klimawandel, ist das Thema Mykotoxine, wird immer relevanter und wird auch viel mehr am Radar der Lebensmittelsicherheitsbehörden sein, auch in Europa, als das früher der Fall war.
Lebensmittelsicherheit ist für uns eigentlich fast gar kein Thema, weil wir uns da sehr sicher fühlen, was ja grundsätzlich auch ist. Wie gesagt, Augenmerk kann man schon mal dorthin werfen, wo kommen unsere Lebensmittel her. Also wenn man in Europa eigentlich Standards hat oder auch in Österreich gewisse Standards, dann hat die Regionalität auf einmal einen Sinn, weil man einfach sieht, dass wir da diese Dinge einhalten und für uns Lebensmittelsicherheit einfach auch wesentlich ist. Und ich finde es voll schön, dass ihr da auch wissenschaftlich in Österreich wieder so am Weg seid, dass wir da wieder federführend sind für verschiedene Sachen. Du hast auch unter anderem im letzten Jahr ein Buch ausgegeben, also wenn die das jetzt gecatcht hat mit Rudolf, dann würde ich das empfehlen, Essen ohne Gift, dein Buch im letzten Jahr. Vielleicht magst du uns da noch ein, zwei Sätze dazu sagen.
Ja, das Essen ohne Gift-Buch, danke, dass du das hier promotest, war ein Produkt der Wiener Vorlesungen, wo ich einen gleichnamigen Vortrag gehalten habe. Und das ist sehr gut angekommen. Es geht eigentlich um, wie auch heute im Podcast, ums richtige Einordnen von Risiken, wo ich auch nicht nur Mykotoxine, sondern auch die gesamten Kontaminationen, wo auch Rückstände dazugehören, aber Algentoxine, Acrylamid und so weiter, behandle und diskutiere, worum es eigentlich da geht und was das bedeutet für die Lebensmittelsicherheit. War sehr erfolgreich, wurde auch auf Englisch übersetzt und auch in China.
Fouché, danke. Danke, dass du da warst. Danke, dass wir
Danke für die Einladung, war sehr interessant, wieder zu plaudern, zu einem recht spannenden Thema.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin neugierig. Ich habe sicher, wir haben jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen inspiriert, dass man sich da ein bisschen mehr erstens einmal auskennt, aber auch interessiert. Ja. Und darum voll cool, dass du da heute mitgemacht hast und dein Wissen dahergetragen hast. Danke für dein Dasein und danke, dass ihr mit dabei wart. Und ja, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Für dich.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.